Zwischenruf NRW. Der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf NRW. Der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Episode 30, heute wieder im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Marcel Hafke, ich bin der parlamentarische Geschäftsführer und heutiger Gastgeber. Und ich habe einen wundervollen Gast wieder hier, denn die Plenarwoche läuft gerade und da ist standardmäßig unser Fraktionsvorsitzender Henning Höhne hier. Herzlich willkommen, lieber Henning.
Hi Marcel.
Schön, dass du da bist. Es ist kurz vor den Herbstferien, aber der Landtag tagt noch fleißig. Der Herbst hat begonnen. Und die Themen werden ernst im Land von Nordrhein-Westfalen. Und jeder, der sich mit den aktuellen Plenardebatten beschäftigt hat, der wird feststellen, dass natürlich ein Thema uns am 9.10. heute sehr intensiv beschäftigt hat, ist nämlich der Angriff der Hamas auf Israel vor einem Jahr am 7. Oktober. Wir hatten heute Morgen eine sogenannte Elefantenrunde, also eine Runde, wo die Fraktionsvorsitzenden zu dem Thema gesprochen haben, Und da bist du natürlich für die Freien Demokraten in die Debatte gegangen. Und ist ja immer nochmal wichtig in der Einordnung, was dort passiert ist, weil das ja letztes Jahr schon die gesamte politische Ordnung in Deutschland auf- und wachgerüttelt hat und durcheinander gerüttelt hat und in Großteilen ja auch die Weltordnung. Und vielleicht gibst du einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Besten, was du heute dort erzählt hast, fand das eine sehr bewegende Debatte und auch wichtige nochmal. Letzter Punkt, ich durfte am Sonntag beim jüdischen Neujahrsempfang in Wuppertal sein. Wenn man das miterlebt, wie es den Jüdinnen und Juden in Deutschland diesem einem Jahr ergangen ist, das gibt schon Gänsehaut und da kann man sich gar nicht richtig reinversetzen, wie die Lage für die mittlerweile in Deutschland ist. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig gewesen, dass wir das heute in der Politik im Landtag auch nochmal eingeordnet haben. Henning, du hast das Wort.
Ja, in der Tat sind das ja außergewöhnliche Debatten, wenn wir in einer politischen Debatte uns nicht streiten im besten demokratischen Sinne, sondern wenn es eher um ein Gedenken geht. Aber trotzdem war das ein wichtiges Signal, finde ich, denn es hat die Kollegin Verena Schäfer von den Grünen heute richtigerweise in der Debatte angesprochen. Es gibt für Israel, für Jüdinnen und Juden in Israel, aber auch weltweit eine Zeit vor und nach dem 7. Oktober 2023, vor und nach diesem Terrorangriff der Hamas. Und das war heute im Zentrum der Debatte. Da ging es weniger darum, jetzt diese außenpolitische Lage nochmal komplett einzuordnen. Ich habe das in meiner Rede auch gesagt, der Nahostkonflikt zieht sich seit Jahrzehnten. Das ist hochkomplex, hochkompliziert. Das kann man nicht mal eben in einer halben Stunde Landtagsdebatte alles aufarbeiten und schon gar nicht lösen. Aber es gibt eben Aufgaben für uns in Nordrhein-Westfalen, auch in der Landespolitik, die sich daraus ergeben. Und da habe ich einen Schwerpunkt gelegt, denn du hast es ja gerade schon angesprochen, Jüdinnen und Juden in Deutschland fühlen sich an vielen Stellen nicht sicher. Kinder und Jugendliche haben Angst, zur Kita, zu einer jüdischen Schule zu gehen.
Oder in die Synagoge.
Es gibt keine Synagogen ohne Polizeischutz. Und das gibt es eben nur bei Synagogen. Das gibt es nicht vor Kirchen, das gibt es nicht vor Moscheen. Und darum ist das schon eine besondere Situation. Und der Kampf gegen Antisemitismus durch Aufklärung und Bildung als einer von vielen Bausteinen ist eben in der Zuständigkeit des Landes. Und darüber müssen wir, glaube ich, sprechen, weil das, was wir hier in Nordrhein-Westfalen und deutschlandweit nach dem 7. Oktober 2023 gesehen haben, auf offener Straße, Judenhass, Antisemitismus, sind Leute interviewt worden, die auf dem Wochenmarkt in eine Kamera gegrinst haben und hat sich bei mir so eingebrannt und gesagt haben, sie würden sich freuen über diesen Erfolg der Hamas. Das sind Menschen, die hier in Deutschland leben. Und das ekelt mich an, wirklich. Und das zeigt, wie groß die Aufgabe hier für uns alle ist.
Ich finde das auch nochmal wichtig, dass du es gerade auch mit der Emotionalität ansprichst, weil ich habe das letztes Jahr kurz nach dem Terrorangriff in meiner Heimatstadt Wuppertal erlebt, wo bin ich zufällig unten am Bahnhof vorbeigegangen, wo eine Pro-Palästina-Demonstration war und auch eine jüdische Fahne verbrannt wurde. Also das sind schon Eindrücke, die man mitbekommt. Man fragt sich, in welchem Land wir hier eigentlich leben. Menschen, die hier oftmals zugezogen sind, Zuflucht bekommen oder in der Gesellschaft sehr tolerant aufgenommen wurden, sich dann gegenüber einem Land und einer Religion so verhalten, wie die das getan haben. Das ist schon erschreckend. Also zeigt, dass einiges in Deutschland, in unserer Gesellschaft wirklich schiefgelaufen.
Absolut. Und ich glaube, dass man ganz viele Stellen da anfangen muss. Also ich finde zum Beispiel, weil du es gerade so angesprochen hast, pro-Palästina. Also diejenigen, die da so offen auf Straßen demonstrieren, die sind doch gar nicht pro-Palästina. Das ist pro-Terror, was sie da machen. Also man stelle sich vor, hier hätten Leute sich gefreut über Terroranschläge, über hundert- und tausendfache Verschleppungen und Ermordungen, die durch den IS passiert sind. Ja, also auf der Ebene sind wir hier unterwegs. Da wird ja immer vorgeschoben, man sei für die palästinensische Zivilbevölkerung. Aber Entschuldigung, die Hamas missbraucht diese Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde. Die Hamas sorgt dafür, dass da seit Jahren keine freien demokratischen Wahlen stattfinden können. Und das geht mir oft unter, das kommt oft zu kurz. Und wir haben ja auch im Nachgang, wir haben in unterschiedlichsten Stellen gesehen, wie da Dinge verharmlost werden. Und das war mir auch heute nochmal in der Debatte eben wichtig. Der Nahostkonflikt ist komplex und der ist kompliziert und vieles daran ist schwierig. Aber es gibt ein paar Dinge, die sind einfach und dazu gehören für mich und für uns Freie Demokraten ganz unverrückbar zwei Dinge. Erstens, Existenzrecht und Sicherheit Israels und der Jüdinnen und Juden auch in Deutschland ist unverhandelbar. Wir stehen zu 100% dazu, unverrückbar. Und der zweite Punkt ist, der jetzige Konflikt, der sich ja gerade auch in diesen Tagen noch weiter ausweitet, auch mit der Hisbollah zum Beispiel, auch in Richtung Jemen schon seit einigen Monaten. Der jetzige Konflikt hat genau eine Ursache. Und das ist der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Und wer das verschweigt oder wer das relativiert, der betreibt eben eine Täter-Opfer-Umkehr. Und das ist wichtig, das immer wieder zu betonen.
Ja, ich glaube, das muss man leider in diesen Zeiten immer wieder betonen und auch klarstellen. Weil das oftmals, du hast es gerade, finde ich, richtigerweise gesagt, in den Medien, in der öffentlichen Debatte oder auch in der Gesellschaft oftmals verrückt das Thema und auch anders dargestellt wird. Also sehr, sehr wichtig. Die Freien Demokraten, das kann ich ja, glaube ich, sagen, wir werden an dem Thema weiter dranbleiben und stehen an der Seite. Du hast es gerade nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht vor Israel und den Jüdinnen und Juden. Und ich glaube, das sollten alle Demokraten in diesem Land auch tun und auch vielleicht das deutlicher mal aussprechen. Wenn wir wollen, dass sich in der Gesellschaft was verändert, ist ja nicht nur die Politik gefordert, sondern sind ja alle Bürgerinnen und Bürger gefordert, auch mal klare Kante zu zeigen und nicht wegzuschauen, sondern da Stellung zu beziehen.
Das ist so, und die NRW-Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheiser-Schnarrenberger hat Ende September eine Dunkelfeldstudie vorgestellt zum Thema Antisemitismus in der Gesellschaft. Und je nach Bereich gibt es zwischen 8% und 24% querbeet durch die ganze Gesellschaft, die antisemitischen Vorurteilen und Stereotypen zustimmen. Fast die Hälfte möchte einen Schlussstrich unter die deutsche Geschichte ziehen und eben nicht mehr eine Erinnerungskultur an die Verbrechen des Naziregimes aufrechterhalten. Und das, finde ich, sind ganz gefährliche Entwicklungen. Um Gottes Willen, ich möchte nicht jetzt weiteren, also ich möchte der jungen Generation nicht irgendwie, darum geht es ja auch gar nicht, da geht es nicht um Schuld, nicht um Schuld von Leuten, die damals überhaupt noch gar nicht gelebt haben. Es geht eben, finde ich, schon um Verantwortung, den richtigen Umgang mit der Geschichte. Was müssen wir eigentlich daraus lernen? Wozu kann dieser Menschenhass, wozu kann dieser Antisemitismus führen und wozu hat er schon geführt? Und darum gibt es da eine ganze Menge Hausaufgaben hier für uns auch in Nordrhein-Westfalen. Gerade übrigens auch bei jungen Menschen hat diese Dunkelfeld-Studie einen stark steigenden Anteil mit einem verfestigten Antisemitismus festgestellt. Ein ganz konkreter Punkt, der uns ja auch sehr wichtig ist als Landtagsfraktion. Wir wollen, dass jede Schülerin, jeder Schüler in Nordrhein-Westfalen die Chance hat, in der Schullaufbahn mal eine KZ-Gedenkstätte zu besuchen. Da werden wir nicht locker lassen, weil wer das mal besucht hat, der kommt anders wieder zurück. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil in der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte.
Finde ich absolut. Und ich finde das erschreckend, dass so viele Deutsche einfach mit der Historie abschließen wollen, weil es gibt ja diesen guten Spruch, nur wenn man seine Geschichte kennt, dann weiß man ja auch, wo die Gegenwart und Zukunft hinführt. Und deswegen mit so einem dramatischen, schlimmen Teil der Geschichte einfach abzuschließen, weil man selber in dem Zeitraum nicht geboren wurde, also macht man sich ja ziemlich einfach in diesem Land. Also von daher finde ich die Forderung richtig und ich hoffe, dass du das in vielen weiteren Debatten ansprechen wirst, bis der Ministerpräsident seinem Versprechen dort auch gerecht wird und das dann auch in die Tat umsetzt als Ministerpräsident. An solchen Punkten werden wir ihn zumindest messen.
Absolut.
Ja. Ja, jetzt ist immer die Schwierigkeit nach so einem Thema, was auch so emotional bedrückend ist und natürlich auch in den letzten Tagen und heute auch wie so eindeutig in diesem politischen Raum wabert, in die Tagespolitik zurückzukehren. Und das, was Nordrhein-Westfalen bewegt. Ich will ein Thema aufgreifen, weil es uns als Freie Demokraten sehr umtreibt, ist die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, Nordrhein-Westfalen. Es sind ja vor ein paar Tagen bekannt geworden, dass die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik nicht minimal steigt, wie ursprünglich prognostiziert wurde, sondern wir schrumpfen. Zwar nur wenig, aber wir schrumpfen. Im Gegensatz dazu natürlich viele Länder in der Welt und auch in Europa, die sich positiv entwickeln. Und wir hatten heute am Rande der Plenarsitzung nochmal so über so eine Geisteshaltung in Deutschland gesprochen, was eigentlich Arbeit bedeutet und was wir eigentlich machen müssten. Ich finde das eigentlich einen ganz guten Punkt, was eigentlich dieser Gesellschaft gerade fehlt. Also Stichwort Leistung, wie wir vorankommen wollen, und dass man sich schon anfängt, gerade auch als junge Politiker hier Sorgen zu machen, wie sich Deutschland entwickelt. Also vielleicht magst du das nochmal einordnen, was wir eigentlich in Deutschland machen müssten, gesellschaftlich und politisch, damit wir wieder führend in der Welt werden.
Ja, davon sind wir ein gutes Stück weit weg, muss man sagen. Leider, so gut viele Dinge hier funktionieren und wir leben ja auch auf einem hohen Standard hier in Deutschland, zum Glück. Aber nach wirtschaftlich negativem Wachstum, also Schrumpfen im letzten Jahr, jetzt wahrscheinlich auch in diesem Jahr, und das Handelsblatt zum Beispiel geht davon aus, dass es im nächsten Jahr auch so ist. Und wenn es um wirtschaftliche Kompetenz geht, glaube ich dem Handelsblatt ein bisschen mehr als Robert Habeck. Das ist schon dramatisch, weil wir sind schon jetzt in einer der längsten wirtschaftlichen Schrumpfungsphasen in der Geschichte der Bundesrepublik. Das ist die Ausgangslage. Aber an ganz vielen Stellen passt die Politik nicht oder die politischen Pläne passen nicht zu dieser Ausgangslage, weil wir sehen, dass die Kosten für die Sozialversicherung, die Lohnnebenkosten, vermutlich, wenn man nicht dramatisch etwas ändert, im übernächsten Jahr einen neuen Rekord erreichen, über 47%. Das heißt, damit jemand 100 Euro verdienen kann, ja, hätte man also Arbeitgeber-Arbeitnehmeranteil, also überschlagen wir das mal, aber müssten fast 125 Euro ausgegeben werden und ankommen würden am Ende paar 70 Euro bei dem Arbeitnehmer. Der Rest ist in den Sozialversicherungen und da wird ja auch was geleistet einerseits, aber bei der Rente laufen wir seit Jahrzehnten auf einen Crash zu, weil immer weniger Arbeitnehmer immer mehr Rentner finanzieren in dieser Umlage. Und ich will da keinen um seine Lebensleistung bringen, um Gottes Willen, aber wir müssen doch mal mutig darüber sprechen, wie wir das eigentlich zukunftsfest aufstellen. Und stattdessen wird hier über eine 4-Tage-Woche philosophiert von irgendwelchen Leuten. Also höchstes soziales Niveau bei immer weniger Leistung, immer weniger Stunden. Das ist eine Rechnung.
Selbst die Griechen arbeiten 45 Stunden, ne?
Ja, das heißt so, seit der Eurokrise hat sich so festgesetzt, irgendwie, da würde so wenig gearbeitet, aber also im europaweiten Durchschnitt haben wir eine der niedrigsten Wochenarbeitszeiten. Und das passt eben vorne und hinten nicht zusammen. Das letzte Wirtschaftswunder gab es nicht in der 4-Tage-Woche, das nächste auch nicht. Und daran glaube ich, das ist eine große Aufgabe im Moment für die Freien Demokraten auf jeglicher politischer Ebene. Und da müssen wir vor allem aufpassen, dass der richtige Kurs eingeschlagen wird. Leute wie Robert Habeck wollen ja gerne möglichst viel Steuergeld ausgeben, um wirtschaftliches Wachstum wieder zu erreichen. Ich würde behaupten, wir brauchen dafür nicht neue Subventionen, sondern brauchen eine Entfesselung für die Wirtschaft. Weniger Bürokratie, weniger Steuern. Die letzte Steuerreform in Deutschland für Unternehmen, die echte, gab es unter Gerhard Schröder mit der Agenda 2010. Jetzt kann man sagen, seitdem ist aber nicht erhöht worden im Wesentlichen. Ja, das stimmt einerseits. Andererseits haben um uns drumherum aber alle gesenkt, haben alle das attraktiver gemacht. Und darum haben wir in Relation an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Und meine große Sorge ist, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der das bis heute nicht kapiert. Ich meine, das ist der vor laufenden Kameras gesagt hat, der Bäcker muss ja nicht pleite gehen, nur weil er keine Brötchen mehr verkauft. Und darum fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie man mit diesem Wirtschaftsminister da das Ruder rumreißen möchte. Aber es braucht eine echte Wirtschaftswende und es braucht mutige Reformen in den sozialen Sicherungssystemen, bei den Steuern. Es braucht wirklich einen radikalen Rückschnitt bei der Bürokratie. Aber so viel wie von Ursula von der Leyen aus Brüssel neu dazukommt, kann man gar nicht in Deutschland wieder abbauen an neuen Berichtspflichten und so. Also bei vielen ist die Botschaft noch nicht angekommen. Die glauben, das geht immer so weiter. Aber der Rest der Welt dreht sich weiter und ist viel hungriger und in vielen Bereichen übrigens auch fleißiger als wir. Und der erste Schritt, um das zu verbessern, wäre, das erstmal anzuerkennen und dann zu überlegen, wie wir damit umgehen.
Jetzt kommst du dahin, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich Stichwort Leistung und Leistungsgerechtigkeit in diesem Land. Man könnte ja manchmal so den Eindruck bekommen, dass wenn man über Leistung spricht, dass das für einige so eine Art Schimpfwort geworden ist, dass die es gar nicht mehr wollen in diesem Land und das auch als Beleidigung empfinden, wenn man so spricht. Und geht ja in frühen Jahren los, Stichwort Bundesjugendspiele, die nicht mehr Leistung mit Leistung stattfinden können. Du hast das total auf dem Neujahrsempfang gesagt, dass der DFB ja das Torezählen bei Kindern abgeschafft hat. Wir wollen auch keinen Wettbewerb mehr da, sondern einfach nur ein bisschen nett hin und her kicken. Bis zu der aktuellen Regelung, dass was der Vorschlag war, Stichwort Bürgergeld, wir geben nochmal Geld hinterher, 1.000 Euro, wenn er einen Job annimmt. So, und ich finde, das kannst du ja auch nochmal, das hast du die Tage auch gut formuliert, nochmal on point bringen, weil das sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer schon wissen, was da ist, weil ich finde, dass wir sprechen zwar in der FDP und in unseren Gremien immer darüber, aber jetzt haben wir ja zum Glück ganz viele Zuhörer, ist ja der erfolgreichste politische Podcast in Nordrhein-Westfalen.
Sehr gut.
Kann man sehen, dass alle dann auch mit dieser Botschaft mal rausgehen und es den Menschen sagen, weil es ja auch um die Zukunft des Liberalismus geht. Also hier nochmal das Thema Leistung.
Ganz große Bogen gespannt. Ja, also dieser Vorschlag, ich bin aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen. Langzeitarbeitslosen, wenn sie einen Job annehmen, eine Prämie von 1.000 Euro zu zahlen. Mit der Begründung, weil es sich ja für viele nicht lohnt, einen Job anzunehmen. Und die Analyse ist ja richtig. Es lohnt sich für viele Menschen in der Arbeitslosigkeit, gerade bei Niedrigqualifizierten, erst sehr spät wieder einen Job anzunehmen. Aber da kann es auch nicht ernsthaft die Antwort sein, denen dann eine Zusatzprämie zu bezahlen, dafür, dass sie etwas Selbstverständliches tun.
Wahnsinn.
Nämlich für ihren eigenen Lebensunterhalt wieder zu sorgen. Also es gibt eine Solidarität mit denen, die keinen Job haben, die durch Krankheit getroffen sind, die sich um kranke Angehörige kümmern. Das stellt niemand in der FDP in Frage. Aber es gibt ja auch eine Solidarität mit denjenigen, die den ganzen Quatsch erwirtschaften und die jeden Morgen aufstehen und das alles bezahlen müssen. Ich habe in der Fraktionssitzung diese Woche gesagt, also statt 1.000 Euro für diejenigen, die Arbeit aufnehmen, lass uns doch 1.000 Euro denjenigen wegnehmen, die sie nicht aufnehmen, obwohl sie könnten. Dann wird irgendwie so langsam ein Schuh draus. Oder man muss eben an die Ursache, man muss sagen, warum lohnt sich das denn nicht, für Leute eine Arbeit anzunehmen, auch bei geringer Qualifikation? Warum kommen denn zum Beispiel ab dem ersten Euro, warum kommt da die volle Härte der Sozialabgaben? Warum fallen dann für viele zusätzliche Unterstützungsangebote weg, sodass sie eben unterm Strich gar nicht mehr haben? Daran muss ich ja arbeiten, aber der Sozialstaat siegt sich zu Tode in diesem Land und wir müssen viel mehr darüber sprechen, wie wir auch solidarisch denjenigen gegenüber sein können, die anpacken und die auch anpacken wollen. Für die muss sich das lohnen. Arbeit lohnt sich für viele Menschen in diesem Land im Moment nicht. Und ein Ergebnis dessen ist, dass die Kosten fürs Bürgergeld explodieren.
Ja, und wir könnten einfach sagen, wenn die wirtschaftliche Entwicklung mal einen Prozentpunkt besser hier wäre, hätten wir überhaupt gar keine Probleme in unserem Land. Und wenn dann auch hinzukommen würde, wir würden die Sozialtransfers mal entsprechend auch mit Leistungskriterien hinterlegen, dann wird es dieses, ja, also nicht Honig und Milch hier sprudeln, aber schon nah dran sein in Deutschland. Also
ja, und es gilt eben auch, also auch da, es geht ja gar nicht immer nur um noch mehr Geld, aber alleine die Anzahl der Behörden, die hier Sozialleistungen auszahlen, ja, also es ist ja nicht so, dass eine Sozialleistung
kann man nicht an einer Hand abzählen.
Sondern genau, also an zwei Händen kannst du es auch nicht abzählen. Es ist doch einfach kompliziert. Guido Westerwelle hat immer gesagt, der deutsche Sozialstaat hilft leider nicht den Bedürftigen, sondern den Findigen. Also hilft denjenigen am meisten, die sich in diesem Dschungel gut auskennen. Aber das kann doch gar nicht unser Ziel sein. Unser Ziel muss ja sein, treffsicherer zu werden im Sozialstaat. Das sind wir nicht und das ist ja auch eine große Herausforderung in der Bundesregierung. Da sind wir in der Koalition mit zwei Partnern, die sagen Schuldenbremse weg, mehr Geld für alle. Und unsere Antwort ist eben eine andere. Unsere ist, es liegt nicht an zu wenig Geld, schon gar nicht an zu wenig staatlichen Ausgaben, sondern wir müssen eben daran arbeiten, dass sich Arbeit wieder lohnt. Wir müssen darauf setzen, dass Unternehmen hier wieder gerne investieren, dass Leute sagen, komm, die Überstunde mache ich eben auch gerne. Damit eben in Summe hier wieder Wachstum entsteht, weil das ist sowieso klar. In einer alternden Gesellschaft werden wir das soziale Niveau nur halten können, wenn wir wirtschaftlich wachsen, wenn wir insgesamt mehr produzieren, wenn wir produktiver werden, wenn wir innovativ bleiben und innovativer werden, weil ansonsten ist dieses Niveau sowieso nicht zu halten und das muss Ansporn sein für uns.
Ja, ich finde, das kann noch jeder mal gerne nochmal in sich aufnehmen oder als Botschaft mitnehmen, auch in den Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Familienangehörigen, damit sowas auch nochmal klar wird. Du hast ein Schlagwort genannt, Stichwort Wohlstand, der in Großteil in Gefahr ist. Da geht es ja darum, dass dann unser Bildungssystem auch so gut funktioniert, dass Kinder und Jugendliche aus der Schule herauskommen und einen entsprechenden Leistungsanteil in unserer Gesellschaft bringen können, unabhängig vom Elternhaus. Und wir haben ja als FDP diese Woche ein Highlight-Antrag in das Plenum eingebracht, durch die Kita zur Schulfähigkeit Bildungsgrundsätze weiterentwickeln und als Bildungsstandards etablieren. Und wenn wir nämlich feststellen, dass 30% der Kita-Kinder in Nordrhein-Westfalen nicht mehr überwiegend Deutsch sprechen, Und wir ja alle wissen, dass Deutsch die entscheidendste Grundlage ist, um schulisch Erfolg zu haben. Da baut sich ja in jungen Jahren eine Kette auf von Misserfolg, von Problemlagen, die einfach wie eine Bugwelle vor sich hergeschoben wird. Dann ist es doch eigentlich Aufgabe von Politik in Gänze, möglichst früh bei den Kindern anzufangen, dass die Deutsch können und entsprechend gut vorbereitet in die Schule gehen. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat jetzt Testverfahren eingeführt, um zu gucken, ob Kinder Deutsch sprechen und wenn sie es nicht tun, verpflichtende Sprachförderung dahinter zu packen, damit dann entsprechend die Kinder gut vorbereitet in die Schule gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was glaubst du denn, was wir in Nordrhein-Westfalen gerade falsch machen und besser machen müssten, damit eben nicht mehr 30% der Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen in die Schule gehen und noch schlimmer? Damit überhaupt auch Kinder nicht zurückgestellt werden. Wir haben ja die Situation, dass ganz viele Kinder gar nicht mehr in die Schule direkt kommen mit dem 6 Jahren, weil einfach die Qualität zu schlecht ist und sie noch zu viel aufholen müssen in der Kita.
Ja, und da, ich finde, da versündigen wir uns an genau diesen Kindern. Dann kommen sie in der Schule nicht mit. Nicht, weil sie vom Kopf her nicht mitkommen, sondern einfach, weil sie die Sprache nicht können. Also in einer anderen Sprache würden sie wahrscheinlich gut mitkommen. Und da müssen wir besser werden. Und darauf zielt ja auch der Antrag ab, zu sagen, in den Kitas müssen wir das in den Alltag stärker integrieren. Das sind natürlich Personal- und Ressourcenfragen, aber gehört ganz zwingend zur frühkindlichen Bildung und Förderung mit dazu und sind ja Debatten, die in NRW auch nicht neu sind. Du weißt das sonst noch viel besser, weil du ja auch in diesem Fachbereich da unterwegs bist, aber was war das umkämpft, als zwischen 2005 und 2010 hier Sprachstandserhebungen eingeführt wurden in den Kitas? Jetzt gar nicht über diesen Test damals, da gab es fachliche Kritik, sicherlich auch in Teilen berechtigt. Ja. Aber die Idee war natürlich richtig zu sagen, pass mal auf, wenn die 4 Jahre alt sind, die Kinder, egal ob in der Kita oder nicht, dann überprüfen wir grundsätzlich überhaupt erstmal, wie ist das eigentlich mit den Sprachkenntnissen? Und wenn es da nicht auf dem Niveau ist, wie es sein soll, dann haben wir dann noch 2 Jahre Zeit, um etwas zu tun dagegen. Weil ja auch ansonsten in einer Grundschulklasse die ganze Klasse langsamer nur vorankommen kann.
So ist das.
Weil wenn ich dann in dem Moment da einen Anteil von Schülerinnen und Schülern habe, die ohne ihr eigenes Verschulden sprachlich nicht mitkommen, ja, wozu soll das denn führen für den Lernerfolg der gesamten Gruppe? Und da haben wir eine riesige Herausforderung und da müssen wir den Bildungschancen der Kleinsten gerecht werden.
Also ich mache mir da auch wirklich teilweise ganz große Sorgen. Ich möchte das vielleicht noch einer Geschichte aus meinem Wahlkreis abrunden. Da war ich in einer Kita, da sprechen die Erzieherinnen und Erzieher, sind Muslime und sprechen eben nicht jeden Tag die deutsche Sprache. Und die Kinder, die da sind, sind 2 deutsche Kinder und ansonsten wird dort andere Sprachen gesprochen. So, und dass dort das alles...
In der Kita?
In der Kita. So, und deswegen haben wir in diesen Antrag ja auch reingeschrieben, dass wir auch eine Deutschpflicht, so bitter ist es ja mittlerweile, eine Deutschpflicht in den Kitas haben, dass damit die überhaupt auch mal lernen, Deutsch zu sprechen. So wichtig ist, bilinguale Kitas zu haben und Mehrsprachigkeit zu fördern. Aber es funktioniert ja auch alles nur, wenn im Ergebnis trotzdem bei rauskommt, dass man mit Einschulung auch einen gewissen Sprach- und Wortschatz in Deutsch hat. Weil sonst, wie du das richtig beschrieben hast, funktioniert es ja nicht. Und das sind mittlerweile die ersten Eindrücke, die ich auch in Kitas bekomme, dass ich das eben komplett verschiebt. Und das bis zu den Erzieherinnen und Erziehern. Das ist nicht flächendeckend in Nordrhein-Westfalen, sind alles Einzelfälle. Aber das baut ja aufeinander auf in der zeitlichen Historie.
Also mehrsprachig aufzuwachsen, das ist ein Riesengeschenk. Tolle Möglichkeiten hinterher, ja. Also sozusagen auch auf sprachlich, aber ja auch sich so in 2 Kulturen sicher bewegen zu können und da auszukennen, das ist ja ein Riesenvorteil, kann das ja auch sein im späteren Leben. Aber ich muss natürlich dabei garantieren, dass erstens Deutsch als die Sprache, die nun mal hier bei uns gesprochen wird, dass die in jedem Fall zu 100% da ist. Und wir erleben ja auch oft die Situation, dass dann 2 Sprachen gesprochen werden, aber beide nicht richtig. Und dann ist ja niemandem geholfen. Also entweder eine und dann ist es hier Deutsch, gerne mehrsprachig, aber dann muss eben auch immer klar sein, in welcher Sprache kommunizieren wir hier eigentlich in diesem Land. Und da, finde ich, müssen Bildungseinrichtungen Vorbild sein. Denn sonst das hinterher alles zu reparieren in der Grundschule, ist ja ein Riesenaufwand. Das funktioniert in Wahrheit nicht. Und damit ist dann für diese Kinder der spätere Bildungsabschluss quasi schon vorprogrammiert. Und das ist nicht gerecht. Das ist schreiend ungerecht. Weil dann Bildungserfolg abhängt vom Elternhaus und nicht von Fleiß und Talent.
Das ist so. Und jetzt kommt hinzu, dass die Landesregierung, das kann man ja jetzt mal sagen, dass zumindest erkannt hat, dass das ein Problem ist. Das ist ja schon mal viel wert. Sie probiert das jetzt zu lösen mit einem, haben sie genannt, Screening-Verfahren. Das wird aber so erst ein Dreivierteljahr vor Einschulung gemacht. Also faktisch dann, wenn du gar nichts mehr richtig retten kannst vor dem Schulbeginn. Und auch die Frage, wo sie im Moment ausweicht, was passiert denn, wenn ein Defizit festgestellt wurde, ob man dann verpflichtende Sprachförderung machen muss, drückt sich Josephine Paul als zuständige Ministerin vor den Antworten. Und das ist natürlich hinter die Kernfrage. Selbst wenn ich mitbekomme in der Kita oder in so einem Testverfahren oder wo auch immer, dass es ein Defizit gibt, dann muss ich eine politische Antwort dahinter haben. Und bei Kita-Kindern hat sich bislang die gesamte Politik gescheut, zu sagen, ja, dann müssen wir über verpflichtende Sprachförderung im Zweifelsfall auch außerhalb der Kita machen. Deswegen fand ich das interessant, was der Söder unten in Bayern macht. Der geht jetzt hin und sagt, wenn das Defizit festgestellt wurde, müssen zwischen 180 und 220 Stunden verpflichtend, egal für wen, welche Nationalität, welche Herkunft und so weiter, Sprachförderung stattfinden. Finde ich zumindest einen sehr interessanten Gedankenpunkt, über den man, finde ich, mal sehr ernsthaft diskutieren muss.
Absolut. Und egal welche Nationalität, ist übrigens auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja in Wahrheit erleben, das trifft Menschen mit Migrationshintergrund. Betrifft aber auch viele deutsche Familien.
So ist das.
Wo zu Hause nicht mit den Kindern vernünftig gesprochen wird, wo da nicht drauf geachtet wird.
iPad abgeschoben.
Wo dieser Tage, habe ich das noch gelesen, ging breit durch die Medienuntersuchung, ich glaube der Stiftung Lesen, wo nicht zu Hause vorgelesen wird. Und insofern ist das nicht ausschließlich eine Frage für Menschen, die nicht hier geboren sind, sondern es ist ausdrücklich auch an vielen Stellen eine Frage für Menschen, die schon immer in Deutschland leben, aber die eben zu Hause trotzdem nicht die Kinder so fördern, das sicherlich auch manchmal nicht so können, wie es eigentlich notwendig wäre, um sprachlich auf dem entsprechenden Level für die Grundschule dann fit zu sein.
Ja, finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den du herausgearbeitet hast. Noch so eine Erfahrung, die will ich ja einmal zum Abschließen noch sagen, wo ich wirklich erschrocken war. Ich sage jetzt nicht, aus welcher Region und welchen genauen Hintergrund es hatte, aber ich habe ja Schulklassen zu Gast gehabt aus der 9. Klasse, aus einem Gymnasium. Ich war erschrocken, muss ich sagen, dass keiner von denen eine Frage vernünftig artikulieren konnte hier im politischen Raum oder im gesellschaftlichen Raum, sondern dass jede Frage wirklich schwer zu verstehen war, was derjenige oder diejenige damit überhaupt meinte. So, das sollte uns zu denken geben. 9. Klasse heißt, die sind kurz davor, die Schule können sie ja auch am Gymnasium verlassen mit dem Realschulabschluss nach der 10. in eine Ausbildung eintreten und hinterher dann natürlich im Berufsleben unterwegs sind. Und wenn das dann schon da nicht funktioniert, dann ist unser Bildungssystem ja viel stärker in der Krise, als wir es vielleicht manchmal so wahrnehmen.
Absolut. Ja. Also große Herausforderung. Und je früher wir anfangen, da zu fördern und zu überprüfen, umso besser.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist, glaube ich, der Appell, mit dem wir diesen Podcast für heute schließen. Es hat wie immer Spaß gemacht, lieber Henning, über die wichtigsten aktuellen Themen hier in Nordrhein-Westfalen und der Freien Demokraten zu sprechen. Wir haben jetzt eine ganz kurze Pause vor uns, nämlich die Herbstferien. Und danach sind wir wieder am Start, mit dir an den Plenartagen natürlich. Und wir haben auch für das letzte Quartal im Jahr auch wieder spannende externe Gäste in der Planung, sodass sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf auch freuen können. Erstmal dir jetzt vielen Dank für die Zeit und das gute Gespräch.
Danke dir, hat wieder Spaß gemacht.
Und dann allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute. Bis dahin.